Maidons Meinung, herzlich willkommen dazu. Heute geht es unter anderem um Inflationsdaten, um Aktiensplits und es gibt endlich mal ein Update zu Block. Von diesem Herrn hier, Alfred Maidon, ist bei mir. Hallo.
Ja, hallo.
So wurde sich schon sehnlichst gewünscht, dass du mal wieder über X-Square eben jetzt Block sprichst. Da kommen wir aber gleich drauf. Erstmal geht's los mit dem Thema Inflationsdaten. Es gab gestern mal wieder ein Update der Daten aus Deutschland, 7,9%. Ja. USA gab es ja auch vor kurzem neue Daten. Ich habe in deinem Brief gelesen, dass wir aber jetzt vielleicht langsam hier einen Silberstreifen im Horizont sehen, weil vielleicht der Höhepunkt erreicht sein könnte.
Ja, jetzt weniger in Deutschland, da haben wir tatsächlich jetzt nochmal einen neuen Höhepunkt gemacht mit den Mai-Zahlen. Da sieht man mal, wir haben sogar das absolute Top aus den 70er Jahren erreicht, sogar leicht übertroffen. Also das ist schon dramatisch und jetzt ist zwei Sachen sind für die Börse wichtig. Zum einen geht es jetzt in dem Ausmaß weiter. Die Angst vor steigender Inflation ist ja immer dann schlimmer als die Inflation selbst. Man gewöhnt sich irgendwann auch dran und man hat sich jetzt so langsam, glaube ich, auch an diese hohen Zahlen gewöhnt. Und das ist das Entscheidende, wie du schon sagst, diese Peak Inflation, ob wir jetzt tatsächlich diesen Höhepunkt erreicht haben in den USA, sieht so ein bisschen danach aus. Können wir mal kurz drauf schauen. Da gab es jetzt letzte Woche noch neue Zahlen, und zwar das war das Core PCE. Das ist eine Inflationszahl, die von der Notenbank sehr stark beachtet wird. Die ist leicht zurückgegangen und davor auch schon das CPI und das PPI, also der Konsumentenpreisindex und der Produzentenpreisindex, jeweils mit einem leichten Knick nach unten. Ob das jetzt die Wende ist, das wird sich dann mit den nächsten Zahlen erst zeigen. Aber es ist zumindest schon mal so, dass dieses immer weiter steigende erstmal gebremst worden ist. Und das hat den Markt dann auch letzte Woche und auch dann, gestern war Feiertag, aber letzte Woche drei Tage ging es nach oben am Stück. Das war so eine Erholungsrallye, die Stimmung war auch wirklich zu schlecht. Und dann dieser Inflationssilberstreif am Horizont, dass wir vielleicht die Spitze gesehen haben, das hat dem Markt doch geholfen. Jetzt wird sich zeigen, ob aus dieser Erholungsrallye vielleicht mehr wird oder ob das schon wieder alles gewesen ist und jetzt wieder,
die ist doch eine Bärenmarkt-Rallye vielleicht war. Die Sorge ist ja weiterhin.
Also erstmal ist es eine Bärenmarkt-Rallye. Mehr ist es bisher nicht. Jetzt wird sich zeigen, ob daraus mehr wird. Ich glaube, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, dass tatsächlich viele Leute, die an der Seitenlinie stehen, jetzt sagen, was soll ich machen? Ich habe jetzt Aktien verkauft. Ich habe diese Inflation. Mein Geld wird weniger wert. Anleihen bringen wir in Deutschland 1%, in Amerika knapp 3%. Das reicht auch nicht aus, um diese 7 oder 8% aufzuholen. Also ich muss eigentlich Aktien machen. Und wenn das sich durchsetzt, dann glaube ich, haben wir eine gute Chance, dass wirklich mehr aus diesen drei positiven Tagen wird.
Dann schauen wir mal auf ein paar Einzelwerte, wo wir auch eine leichte Erholung bei dem einen oder anderen Wert jetzt jüngst gesehen haben. Wir starten mit Tesla. Wir sehen hier den Dreijahreschart, deswegen kann man da jetzt von Erholung nicht sehr viel sehen. Aber es gab tatsächlich so einen kleinen Rebound.
Jetzt habe ich heute mal lange Charts mitgebracht und schon wäre es besser gewesen, kurze. Nein, man sieht das schon, glaube ich, ganz ordentlich. Das sind jetzt 20% gewesen, also 22% an drei Tagen. Das ist selbst für Tesla eine ganze Menge. Aber natürlich von dieser Halbierung, ich habe ja gesagt, letzte Woche historische Kaufchance, Halbierung, das haben wir erst zum vierten Mal und jedes Mal war es genau richtig, da zu kaufen. Jetzt sieht es wieder so aus, als wenn es richtig war, zu kaufen. Es gab auch neben der technischen Erholung einige positive Daten. Shanghai produziert wieder mit 70% und soll wohl demnächst wieder volllaufen. Das ist natürlich ganz gut. Aber man hat jetzt ein bisschen Sorge, dass die Auslieferungszahlen im zweiten Quartal eben nicht so gut werden, weil halt Shanghai doch eine ganze Zeit lang komplett ausgefallen ist oder nur sehr begrenzt lief. Aber es gibt auch gute Nachrichten und das zeigt diese Grafik ganz schön. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Man sieht hier, das Weiß ist der Kursverlauf der Aktie und das Rote sind die Gewinnschätzungen für 2023. Das ist eigentlich immer parallel gelaufen. Hier gab es mal, ist die Aktie mal vorausgeeilt, ist dann wieder zurückgekommen, ging weiter parallel. Hier nochmal dieser zu starke Anstieg der Aktie. Und jetzt seit Jahresanfang, das war genau hier, sehen wir eigentlich Folgendes. Die Gewinnerwartungen sind nach oben gegangen und die Aktie nach unten. Sowas gab es eigentlich noch nie. Und diese Schere wird wohl wieder zugehen. Jetzt fragt man sich, gehen jetzt die Gewinnerwartungen zurück für 23, was ich eher nicht glaube, sondern eher, dass die Aktie vielleicht dann doch ihre Erholung fortsetzt. Nochmal, letzte Woche habe ich gesagt, KGV 23 ist unter 40, jetzt sind wir natürlich wieder über 40. Klar, wenn die Aktie 20% steigt, bei unveränderten Gewinnerwartungen haben wir jetzt einen KGV von knapp 50, immer noch günstig für Tesla. Also ich glaube schon, dass hier noch deutlich mehr drin ist, auch in relativ zeitnah.
Also wer deinen Worten Glauben schenken mag, der hat jetzt immer noch eine gute Einstiegsgelegenheit, auch wenn er die 20% im Vergleich zur letzten Woche schon verpasst hat.
Ja, die historische Kaufchance, die war halt nur sehr kurz.
Ja, vielleicht kommt sie ja wieder, aber wir wollen jetzt in dem Fall erstmal auf kurze Sicht nicht hoffen. für Tesla. BYD, schon mal da drauf. Jefferies ist optimistisch, Kaufempfehlung bestätigt, Kursziel angehoben. Was stimmt Jefferies denn positiv?
Ja, man sagt ganz einfach, dass BYD die richtigen Modelle hat, dass die sehr, sehr stark nachgefragt werden. Gerade jetzt der neue BYD Seal hat ja einen super Verkaufsstart hingelegt. Das wird eines der volumenstärksten Modelle von BYD. Und ja, man sagt auch, dass Elektroautos, obwohl jetzt auch Benzinautos steuerbegünstigt werden, immer noch auf lange Sicht günstiger sind, auch weil man die Verbrauchskosten sind niedriger als bei Benzinern. Also insoweit ist dieser Elektroautotrend ungebrochen und BYD ist tatsächlich, sagt Jefferies, sage ich auch, mit den vielen Modellen perfekt aufgestellt. Das hier ist nochmal der BYD Seal, das ist die Shenzhen Auto Show, die jetzt gerade stattgefunden hat. Und da sieht man mal, was bei BYD da los war. Da war, glaube ich, mehr los als bei mir auf der Invest bei meinem Vortrag. Ein bisschen mehr. Ja. Ein paar Leute waren dann doch da. BYD soll der meistbesuchteste Stand gewesen sein. Und um diesen Ziel haben sich wirklich alle gerissen. Klar, das ist jetzt subjektiv, aber das ist schon ein Zeichen, dass da BYD auf dem richtigen Weg ist. Wahrscheinlich war das ganze Auto voll mit Menschen. Sehr interessant. Das ist auch sehr interessant. Das habe ich auch noch mitgebracht.
Man kann Karaoke singen, oder?
Was bedeutet? Ich glaube sogar alle Modelle von BYD haben eine Karaoke-Funktion. Und BYD bietet auch diese Mikrofone an, die kann man dazu kaufen, dass man halt direkt auch mit Mikro singen kann im Auto.
Das lieben die Chinesen ja, oder?
Ja, tatsächlich ist eine der meistgestellten Fragen beim Autokauf eines Chinesen, hat das Auto auch Karaoke? Das ist wichtiger als, ich will nicht sagen ein Radio, das gehört ja dazu, aber das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja. Und das macht BYD. Tesla hat das jetzt auch gemacht, die haben per Update die Karaoke-Funktion draufgespielt. Die deutschen Hersteller bieten Karaoke nicht an.
Da verpassen sie was.
Und
deswegen sind sie wahrscheinlich hier nicht auf der
Liste. Das zeigt sich dann auch tatsächlich hier. Das sind neue Zahlen aus China, die nach Herstellern die Marktanteile. Da sieht man, wie bei die mit 27,8% bei Elektroautos ganz klar in Führung. Also fast jedes dritte Elektroauto in China ist ein BYD. Das ist schon fast, ich will nicht sagen Monopol, aber es geht in die Richtung. Auf Platz 2 SAIC aus China mit 13%, schon deutlicher Abstand. Dann kommt Tesla als bester nicht-chinesischer Hersteller, überhaupt der einzige unter den Top 20, glaube ich sogar, mit knapp 8%. Dann Chery aus China. Geely auf Platz 5. Und wenn man hier fragt, ja, wo ist denn jetzt der erste Deutsche, da muss man lange suchen. Volkswagen kommt auf Platz 8 mit einem Marktanteil von 3,5% gerade mal. Und das ist wenig, weil man muss wissen, Volkswagen hat in China vor 2 Jahren noch Marktanteile gehabt, also bei Verbrennern von 14%. Letztes Jahr waren es 11%. Wenn ich jetzt bei Elektroautos nur bei 3,5 bin und ich diese 11% wieder erreiche, mindestens, dann wird es doch sehr schwierig.
Da sehen wir noch die meist gehandelten Werte des Online-Broker Flatex. Hier die Verkaufsliste, also die meist verkauften Werte. Und BYD ist ganz.
Genau, haben wir den BYD-Chart eigentlich schon gesehen?
Den sehen wir auch gleich noch,
aber ganz gut. Also auf jeden Fall die Aktie von BYD heute neues Jahreshoch gemacht, sowohl in Deutschland als auch in Hongkong heute Morgen. Und was machen die Leute? Verkaufen. Und das verstehe ich nicht so ganz. Klar, ich kann verstehen, man sagt jetzt, ich fühle mich unsicher, jetzt verkaufe ich die Aktien, die so ganz gut gelaufen sind. Aber das ist genau falsch. Genau in diesen Phasen muss ich die Aktien, die gut laufen, halten. Und ich glaube, bei BYD ist die Wachstumsstory noch lange nicht vorbei. Die hat sogar eigentlich gerade erst begonnen. Also hier sieht man es nochmal. Jahreshoch haben wir jetzt rausgenommen. Und Allzeithoch ist auch nicht mehr weit entfernt. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir das rausnehmen, geht die Story eigentlich erst so richtig los. Die Bewertung ist günstig, die Nachfrage passt, die Modelle passen, man wird immer profitabler. Da gibt es jetzt eigentlich nichts auszusetzen.
Nichts, was
gegen also gut, klar, ansprechen würde. Das KGV ist sehr hoch, dieses Jahr bei über 100, weil eben die Profitabilität noch nicht so da ist. Aber im nächsten Jahr geht es schon mal zurück auf 60 und vielleicht schafft man es ja sogar noch profitabler zu werden. Also BYD ist ungefähr da, wo Tesla vor 2 Jahren war.
Wer es nicht mitbekommen hat, wir hatten ja vor 2, 3 Sendungen mal geguckt, die genau verglichen, BYD und Tesla, kann man gerne mal.
Also der Ausbruch Ende 2019 war dann quasi der über das alte Hoch bei Tesla und dann ist die Aktie eigentlich erst richtig gestiegen.
Machen wir weiter mit Nvidia an der Stelle. Da wurde letzte Woche, wir konnten noch nicht drüber sprechen, am Mittwoch nachbörslich die Bilanz vorgelegt. Wie ist deine Meinung dazu?
Das war ganz interessant. Die Zahlen waren gut, Umsatz und Gewinn beides besser als erwartet, aber der Ausblick war schwach fürs zweite Quartal. Die Aktie ist daraufhin dann erstmal gefallen im nachbörslichen Handel und dann aber am nächsten Tag schwach aufgemacht und ins Plus gelaufen. Und das zeigt eigentlich, dass der Markt doch irgendwie eine gewisse Stärke wieder gefunden hat. Also noch vor Ja, vor zwei Wochen wären solche Ausblicke abgestraft worden mit -10, -15%. Und jetzt steigt die Aktie. Klar, jetzt kann man sagen, Nvidia ist im Vorfeld der Zahlen schon extrem gefallen. Aber dennoch, nochmal, das zeigt, der Markt nimmt solche schlechten Nachrichten jetzt doch etwas besser auf, weil man eben tatsächlich realisiert, dieser Anstieg war vielleicht zu viel, aber jetzt haben wir doch massiv korrigiert, nicht nur bei Nvidia, bei vielen Technologiewerten und sind jetzt auf einem Niveau. Nvidia ist noch deutlich höher als vor der Pandemie, aber es gibt einige Aktien, sehen wir gleich, die sind unter das Vor-Pandemie-Hoch gefallen. Ganz starkes Signal von Nvidia, ganz starke Marktreaktion und es gibt auch Hoffnung, dass der Markt so ein bisschen Stärke wiederfindet und Technologieaktien vielleicht jetzt eben nicht mehr so abverkauft werden, sondern sogar der eine oder andere sagt, hey, Nvidia sind wir jetzt auch, KGV 50 ist jetzt auch kein Schnäppchen, aber war eben mal deutlich mehr, da kann man mal wieder zugreifen.
Bei Amazon haben wir auch gesehen, dass eben jetzt so ein Rebound stattgefunden hat. Die Aktie hat ein Lebenszeichen wieder von sich gegeben. Kann natürlich auch mit der allgemeinen Markterholung zu tun haben oder auch mit dem Aktiensplit, der ansteht. Der wird ja auch gerne
genau. mal Also jetzt gekauft. Erstmal, das ist es eigentlich noch nichts, kann man sagen. Also das ist kaum erkennbar. Aber tatsächlich, der Aktiensplit, der könnte einiges bewegen. Erstmal vorab die Bewertung. Auch Amazon ist so niedrig bewertet wie noch nie. KGV etwas über 40 für die Gewinnprognosen nächstes Jahr. Das ist stark. Und auch hier die Aktie fast wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau. Ziemlich genau. Der Split, der wird Ende dieser Woche durchgeführt. Anfang nächster Woche am Montag wird die Aktie dann um den Faktor 20 günstiger sein, weil man ja für eine Aktie 19 dazu bekommt. Also aus einer Aktie werden dann 20. Das heißt, der Kurs wird sich auf ungefähr so 105 Dollar, sowas in den Dreh, etwas über 100 Dollar, reduzieren. Und ich glaube allein jetzt, dass dieser Split wieder in den Fokus rückt, könnte der Aktie zu einer kurzfristigen Dynamik verhelfen in den nächsten Tagen und vielleicht sogar dann auch über den Split hinaus. Denn da wird man schon Augen machen, wenn es dann die Aktie auf einmal nur noch für etwas über 100 gibt, die vorher noch 2000 gekostet hat.
Sie wird ja nur optisch günstiger, aber es reizt ja dann viele Anleger dazu zu greifen.
Und normalerweise ist es so, dass von der Ankündigung des Splits bis zum Split die Aktien schon kräftig steigen. Das ist bei Amazon jetzt nicht ganz so funktioniert, aufgrund der doch sehr schwachen Marktphase. Aber das kann man jetzt nachholen. Wie gesagt, wenn das Umfeld ein bisschen besser ist und sieht danach aus, dann könnte es hier schnell jetzt nicht wieder zu den alten Höchstständen, aber vielleicht so wieder an die 3000 ran. Und das wäre ja auch eine ganze Menge. Also das wäre auch für Trader interessant, aber auch, glaube ich, für Langfristinvestoren. Die Amazon-Story ist ja auch noch lange nicht vorbei. Klar, wir haben jetzt, das Wachstum hat sich abgeschwächt, weil die Vergleichszahlen aus 21 eben so gut waren. Aber das wird auch wieder an Dynamik gewinnen.
Auch da müssten wir jetzt noch eine Grafik oder zwei sogar haben zu der Thematik zu Amazon. Auch diese Aktiensplit-Geschichte, man splittet ja nicht zum ersten Mal in der Geschichte.
Man splittet zum vierten Mal.
Ja.
Da können sich aber nur noch die älteren Zuschauer erinnern. Den letzten Split sieht man hier. 1, 2, 3 Mal nacheinander. Das war in den Jahren 98 oder 99, als die Aktie extrem gestiegen ist. Danach hat man dann irgendwie sich gedacht, wir lassen jetzt einfach mal den Kurs laufen. Irgendwie war es auch Mode, dass Aktien teuer sind, so über 1000, Google über 1000, Amazon waren dann irgendwann über 1000, dann sogar über 3000 zeitweise. Aber jetzt, vielleicht will man auch in den Dow Jones, wer weiß es, jetzt will man dann doch mal.
Genau.
Also die Splits waren übrigens, glaube ich, 2x2:1, 1x3:1 und jetzt haben wir halt 20:1. Das ist schon ein Wort. Jetzt holt man eigentlich das nach, was man in den letzten Jahren
verpasst hat. Wo man keine Splits durchgeführt hat. Jetzt ist es soweit. Wir schauen auf Block, ehemals Square. War ja einer deiner Favoriten des vergangenen Jahres, zu Beginn zumindest 2021.
Ja.
Ja, dann hat sich es im Laufe des Jahres nicht so rühmlich
gezeigt. Tatsächlich ist es einer meiner Favoriten seit ungefähr hier, so im Mai, Juni 2020. Da habe ich die Aktie auch das erste Mal in meinem Report empfohlen. Hatte sich dann in der Spitze fast verdreifacht. Und jetzt ist sie wieder auf dem Niveau, wo ich sie empfohlen habe. Du bist sogar leicht drunter. Es kann man natürlich sagen, klar, man hätte die oben verkaufen sollen. Aber da fällt mir ein Zitat von Costolani, wenn man Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat man sie auch nicht, wenn sie steigen. Also wer die Aktie jetzt hier gehabt hat, der wird sie dann haben, wenn sie steigt. Mhm. Wer sie nicht gehabt hat, ob man jetzt in die steigenden Kurse reinkauft, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, Block ist jetzt sehr attraktiv bewertet. Auch das KGV ist ebenfalls so um die 50 rum. Nur noch mit dem etwas mehr als zweifachen Umsatz bewertet. Das war mal ganz anders zu diesen Zeiten, kann man sich vorstellen. Und auch bei Blocks sind die Gewinnschätzungen eher nach oben gegangen, während die Aktie gefallen ist und auch eine starke Diskrepanz. Die Story ist absolut intakt. Man hat jetzt auch so ein bisschen gelitten unter dem fallenden Bitcoin, weil Square oder Block ja immer noch stark mit dem Bitcoin verbunden ist, was nicht stimmt, weil man damit nur einen ganz kleinen Teil seiner Gewinne erzielt. Wichtig ist das Geschäft mit der Cash App, wichtig ist das Geschäft mit den Square-Vertriebskunden, also mit den Firmenkunden. Das ist wichtig, darum geht es, das Geschäft läuft und darum finde ich das eine sehr interessante Chance. Die Aktie von Square kann auch locker mal wieder in Richtung 200 steigen und das sogar noch in diesem Jahr. Die Story ist noch lange nicht vorbei und das ist eine der Aktien, die stark gefallen sind. Es gibt ja auch Aktien, die sind stark gefallen und werden sich nicht wiederholen, wie wahrscheinlich Peloton oder auch Netflix dürfte auch schwierig werden, aber bei Block sehe ich das etwas anders, deutlich anders sogar.
Okay, dann sehen wir ja vielleicht doch bald wieder hier die anziehenden Kurse in Richtung der Hochs.
Das wird ein bisschen dauern, das schaffen wir dieses Jahr nicht mehr, aber zumindest ja, die Hälfte langfristig. Dieses Absturzes können wir wieder aufholen.
Okay, dann schauen wir jetzt auf Jinko Solar. Die haben einen Großauftrag bekommen. Ist der relevant für Jinko und von wem kam der Auftrag?
Ja, der ist schon relevant. Der ist von einem Modulverkäufer oder von einem Großhändler aus Lateinamerika. Der größte da, das sind, ich glaube, es waren 600 Megawatt. Das ist so 200 Millionen Dollar. Ist jetzt kein Milliardenauftrag, aber das ist schon eine Hausnummer. Und Jinko Solar hat ja ordentlich Druck aufgebaut. Man sieht es in dem Chart echt sehr schön, dass diese Marke von 60 eben doch sehr, sehr wichtig ist. Und wir sind jetzt dran. Wir waren ein paar Mal dran und jetzt, glaube ich, ist doch mal Zeit, dass man da durchgeht. Dieser Auftrag bringt natürlich Rückenwind. Jinko Solar meldet jetzt nicht jeden kleinen Auftrag, aber das war jetzt schon mal eine größere Geschichte. Und nochmal, die Aktie ist von der Bewertung her wirklich viel zu billig. Es geht darum, dass man mit den Modulen noch Geld verdient. Darum war es auch wichtig, es ging jetzt um diese neuen N-Type-Module von Jinko Solar, die margenstärker sind. Und davon will man jetzt immer mehr verkaufen und das würde helfen, die Margen nach oben zu bringen und dann auch für diesen finalen Befreiungsschlag. Und wenn diese Marke fällt, ich meine, das ist jetzt ein Widerstand, der sich über ein Jahr hinzieht, dann sind wir wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit bei den alten Hochs, die im Bereich von 90 Dollar lagen.
Sollen wir noch warten, bis dieser Widerstand gebrochen wird oder lieber jetzt positionieren?
Ich glaube, wer Jinko Solar kennt, der weiß, dass dieser Durchbruch dann nicht mit einem Anstieg von 2-3% erfolgt, sondern eher 10-15%, vielleicht sogar 20%. Ich glaube, da muss man vorher schon dabei sein.
Dann schauen wir auf SolarEdge. Wie würdest du dem Anleger hier momentan raten, sich zu positionieren?
Ja, auch ähnlich wie Jinko Solar. Die Solarbranche, habe ich ja schon mehrfach erzählt an dieser Stelle, durch die neue Situation natürlich extrem gefragt. Also Solar wird die Energiequelle Nummer eins in Zukunft werden und dass wir da hinkommen, da muss massiv investiert werden. Das wird jetzt auch und SolarEdge ist natürlich da einer der ganz großen Gewinner, weil man eben nicht nur die Wechselrichter macht für Solaranlagen, sondern auch darüber hinaus Batterien. Man hat jetzt gerade eine Batteriefabrik in Südkorea eröffnet, 2 Gigawatt, um halt seine eigenen Batteriespeicher mit Batterien zu versorgen, also mit Batteriezellen zu versorgen. Sieht gut aus. Die Aktie hat jetzt nach über ein Jahr seitwärts gelaufen in einer sehr großen Range. Das ist 200 bis 360, 370. Da sind wir ein bisschen weit entfernt vom Ausbruch. Der Ausbruch wäre dann auch fast identisch mit dem Allzeithoch und so weit wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber auch hier, glaube ich, ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Das ist ja eigentlich so ein Unternehmen, ich habe es ein paar Mal gesagt, das könnte auch mal irgendwann Richtung 100 Milliarden Börsenwert gehen. Wir sind jetzt bei ungefähr 12, 13. Also da ist noch langfristig sehr, sehr viel Luft nach oben.
Ein Wert aus der Solarbranche haben wir noch, 7C Solarparken. Die haben auch vor kurzem erst Zahlen vorgelegt. Wie sind die denn momentan aufgestellt?
Sehr gut. Das ist ein Unternehmen, das ich schon sehr lange kenne und auch sehr gut kenne, weil Firmensitz ist in Bayreuth. Das ist von hier, wo wir stehen, entfernt 20 Kilometer. Da kann man mal hinfahren. Ich habe mit dem Firmenchef Steven de Prost schon auch oft gesprochen. Sehr netter Mann aus Belgien, der eine kleine, feine Solarfirma immer mehr aufgebaut hat, immer mehr entwickelt hat, Solarparks dazugekauft hat, Dachanlagen dazugekauft hat. Jetzt hat man ein Volumen von 350 Megawatt, ist jetzt schon eine größere Nummer und wächst weiter, ganz solide finanziert. Die Aktie ist auch mitgewachsen mit dem Portfolio. Man sieht hier auch im letzten Jahr auch relativ wenig passiert, aber natürlich profitiert 7C Solarparken auch als Solarparkbetreiber von höheren Energiepreisen, von höheren Strompreisen. Und ich glaube, dass da auch Übernahmefantasie noch mit drin ist. Da könnte noch einiges passieren. Ist ein bisschen unbeachtet, weil man eben noch relativ klein ist. Aber schöne Aktie, die man auch halten und langfristig liegen lassen kann. Dividende, alles gut.
Nicht so unbeachtet ist der nächste Wert, der boomt ja extrem. Livent, überhaupt die ganze Lithiumbranche, aber der ist vor allem ganz deutlich davon gerast. Zuletzt kann es so weitergehen. Wie schätzt du es ein?
Ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, 17 Mal hier gestanden und gesagt, irgendwann werden wir das Allzeithoch erreichen und rausnehmen. Das ist jetzt passiert. Innerhalb von 3 Tagen ging es, glaube ich, um über 20% nach oben. Livent hat ja die Prognosen extrem angehoben, Albemarle schon 2-mal die Prognosen angehoben. Der Lithiumpreis ist weiterhin sehr hoch. Und ich glaube, auch das hier spiegelt noch nicht das wider, was die Firma operativ oder was sich operativ verbessert hat. Es gibt allerdings einen kleinen Dämpfer. Jetzt gab es übers Wochenende eine Studie von Goldman Sachs, die gesagt hat, die Lithiumpreise haben ihren Hochpunkt erreicht und werden fallen. Man hat es jetzt gar nicht so genau begründet. Man hat einfach gesagt, ja, die Lithiumnachfrage im nächsten Jahr wird nur um 27% steigen, das Angebot um 33. Das wird dazu führen, dass der Lithiumpreis, der Spotpreis von 60.000, wir sind tatsächlich eigentlich bei 80.000, aber Goldman Sachs sagt 60.000, im nächsten Jahr auf 16.000 fallen wird. Finde ich, ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Die Branche macht sich auch fast lustig über diese Studie. Ich gehe davon aus, dass die Lithiumpreise, wie auch alle anderen Experten eigentlich auch, weiterhin oben bleiben werden, vielleicht nicht mehr steigen, aber wir sind bei 80.000, bei langfristigen Verträgen im Bereich 30.000. Und dass die Lithiumpreise fallen werden und die Nachfrage zurückgeht, das ist absolut nicht zu erwarten.
Hat denn der Markt, also die Anleger, darauf reagiert?
Auf war ja noch keine Möglichkeit. Gestern war Feiertag in den USA. Ich bin mal gespannt, wie sich das heute auswirkt auf den Markt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so große Auswirkungen hat, weil jeder sagt, wie kann das sein? Also außerdem, dass das Angebot so stark steigt, ist auch noch die große Frage. Livent zum Beispiel wird im nächsten Jahr genauso viel Lithium verkaufen wie in diesem Jahr, weil es dauert eben doch bis übernächstes Jahr, bis man die Produktion hochfahren kann. Das ist bei vielen anderen Firmen auch so. Das ist eben sehr langsam, sehr langwierig und man kann nicht eben von heute auf morgen sagen, hey, morgen produzieren wir 50% mehr Lithium. So geht's nicht. Insoweit ist diese sehr gute Lage für die Lithiumproduzenten weiter intakt und wird auch noch sehr lange intakt bleiben.
Wir schauen auch gleich noch auf einen Lithiumwert, Standard Lithium, aber vorher hat sich da noch Warta mit reingeschummelt. Immerhin ist die Aktie jetzt wieder auf das Niveau von vor der Zahlenvorlage zurückgekehrt. Das ist zwar immer noch unter 100 Euro, deutlich darunter, aber
immerhin. Ja, jetzt auch hier hätte ich lieber den kurzen Chart mitnehmen sollen, weil jetzt sieht man diesen Anstieg gar nicht so. Ich meine, wir waren ja bei, ich glaube, 73 im Tief, sind jetzt wieder bei 83. Klar, das ist immer noch weit unter 100 und auch weit von meinem Kursziel entfernt. Ich habe übrigens jetzt das Kursziel 12 Monate bei, ich hatte glaube ich mal 260, das ist jetzt nicht mehr zu erreichen, aber 150, 160 sind, glaube ich, in den nächsten 12 Monaten möglich. Ganz wichtig wird sein, nochmal die große News, die zu erwarten ist, wann immer sie kommen mag, sie kommt. Das ist sicher. Und Warta wird ja immer so hingestellt, auch von mir, dass man ja zu konservativ ist, so zurückhaltend. Aber wer sich mal den Kapitalmarkt Day, das Video kann man abrufen auf der Internetseite von Warta, mal anschaut, da ist zum Beispiel dieses Bild drin, das ist ganz interessant. Das ist der Finanzchef von Warta. Von 100 Millionen Umsatz ist man jetzt bei 1 Milliarde Jahresumsatz in etwa in diesem Jahr. Und das Ziel ist eine Multi-Billion-Company bis zum Ende der Dekade. Also ein Multimilliardenunternehmen. Multimilliarden kann heißen 3, 4, 5, 10 Milliarden. Und das wird davon abhängen, wie groß Warta in das E-Mobility-Geschäft einsteigt. Dass man einsteigt, ist klar. Jetzt ist die Frage, wie groß. Es ist ja so, dass Warta einen Partner wahrscheinlich haben wird, der das auch mitfinanzieren kann. Also man kann da wirklich sehr groß werden. Das wird man bald erfahren. Das ist auch aus der Präsentation auch sehr interessant. Das ist der interne Widerstand der Batterien. Das sind die internen Widerstände der Konkurrenten. Das hier ist der Widerstand der nächsten Generation der Konkurrenz, die in einigen Jahren jetzt auf den Markt kommt. Und Warta sieht den Innenwiderstand doch deutlich niedriger als die nächste Generation des besten Wettbewerbers. Und dieser Innenwiderstand ist sehr wichtig. Es geht quasi darum, wie schnell fließt der Strom durch die Batterie. Das ist wichtig für die Ladezeiten, die sich dadurch erheblich verkürzen lassen. Und auch dafür, wie heiß eine Batterie wird. Und das sieht man hier ganz schön, auch von der Präsentation von Warta. Das ist die Warta-Batterie, die V4 Drive, die eben, ich will nicht sagen kalt ist, aber kaum sich erwärmt. Und das sind normale Batterien, die doch sehr heiß werden. Und da gibt es ja immer diese Gefahr, dass die dann doch zu heiß werden und es zu Brennen kommt. Also Warte ist in der Technologie da wirklich ganz vorne dabei. Und soweit ist das auch relativ klar, dass man da einen mehrere Partnerkunden finden wird. Wie gesagt, es geht nur darum, wann die Gespräche beendet sind.
Wir werden es weiter nah verfolgen.
Aber ich kann nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Dann weiß man doch ein bisschen mehr, denn es wird über Warte auch viel Quatsch erzählt.
Okay, dann auf der Warte-Seite mal vorbeischauen und sich das Ganze angucken. Jetzt schauen wir noch zuletzt auf Sonadithium. Wie erwähnt, deine Meinung hier noch zu?
Ja, da sieht man, dass einige Lithium-Aktien, auch Standard gehört dazu, jetzt noch nicht so viel gemacht haben. Jetzt ging diese Aufwärts-Move erstmal auf die Produzenten, die wie Livent zum Beispiel eben Allzeithochs erreicht haben. Muss man sich überlegen, in der Marktphase Allzeithochs, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Standardlithium und viele Lithium-Explorer sind davon noch ein Stück entfernt, weil in der Regel zuerst die Produzenten natürlich direkt profitieren von den stark gestiegenen Preisen. Aber letztendlich profitiert auch Standardlithium davon, denn man hat ja Machbarkeitsstudien oder besser gesagt Wirtschaftlichkeitsstudien der beiden Projekte und die werden beide mit 15.000, 16.000 Dollar pro Tonne bewertet. Wir haben aber jetzt einen Preis im Schnitt so bei 30.000 bei langlaufenden Verträgen. Also da müsste man eigentlich die Bewertung glattweg mal verdoppeln. Ich bin mal gespannt, wann das passiert, ob es passiert. Auf jeden Fall ist hier noch ordentlich Luft nach oben. Alleine um das alte Hoch zu erreichen, müsste sich die Aktie in etwa verdoppeln. Und ich glaube, das ist durchaus machbar in den nächsten Monaten. Denn an der grundsätzlichen Story hat sich nichts geändert. Heißer Übernahmekandidat, super Technologie, Leerverkaufsattacken, die ins Leere liefen und auch entkräftet werden konnten. Und ohne diese Attacken wäre die Aktie wahrscheinlich tatsächlich schon ein ganzes Stück höher, aber es dauert halt ein bisschen, bis das abgebaut wird.
Da waren noch halt wieder einige Chancen mit dabei.
Ja, viele.
Fast nur Chancen, wo man jetzt einsteigen
kann. Ja, nicht, dass jetzt dass alle denken, es ist alles super. Es gibt nach wie vor genug Probleme, aber es ist eine gute Chance da, dass wir jetzt zumindest mal längerfristig oder nicht mehr nur 3 Tage, sondern etwas länger nach oben laufen können.
Das war's für heute. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin.